Wenn ich jetzt in die Runde fragen würde, wer Erfahrungen mit Kranksein hat, dann hätten Sie wahrscheinlich Ihre Geschichten zu erzählen, denke ich mal. Weil jeder irgendwann mal eine Krankheitserfahrung gemacht hat, manche schwerer, manche nicht so schwer. Auf jeden Fall sind es Zeiten, die man ganz bewusst wahrnimmt und wo man oft auch drüber nachdenkt, über seinen Zustand, wo man jetzt ist. Man kriegt es ja dann oft auch gesagt. Wenn ich Sie fragen würde, ob Sie Geschichten zu Ihrer Gesundheit zu erzählen hätten, dann wird wahrscheinlich weit weniger einfallen, weil man da vielleicht sich vielleicht gar nicht so die Gedanken drüber macht, wenn man gesund ist. Ich habe mal drüber ein bisschen gesucht nach Erfahrungen mit Kranksein und Gesundsein und ich frage es jetzt nicht ab, weil das ist zum Teil sehr, sehr persönlich und ich habe mal einfach mal die gesammelte Intelligenz, die sich im Internet so ansammelt, mal ausgenutzt und habe mal geguckt, was dort Menschen so schreiben zu ihren Erfahrungen aus dem Kranksein und Gesundsein. Und da schreibt einer: Wenn ich krank bin, dann merke ich erst, wie wertvoll es ist, gesund zu sein. Ein paar von Ihnen nicken, gell? Manchmal merkt man erst dann, wenn die Gesundheit weg ist, wie wertvoll sie eigentlich ist. Ein anderer schreibt: Wenn ich krank bin, lerne ich Dinge, die ich sonst niemals in meinem Leben hätte lernen können. Fand ich beeindruckend, so eine ganz optimistische Sicht auch auf die Zeiten der Krankheit, dass man auch dadurch lernt, auch wächst in der Persönlichkeit. Jemand anders schreibt: Wenn ich krank bin, sind das Schlimmste nicht die Symptome, sondern das Mittagsprogramm im Fernsehen. Je nachdem, was man so tut, gell? Ein anderer schreibt: Gesund zu sein gibt dir 1000 Gründe für Dankbarkeit. Eigentlich hat er recht, denke ich, habe ich gedacht, als ich das gelesen habe. Aber oft ist man gar nicht so dankbar für die Gesundheit. Obwohl man 1000 Gründe hätte, dankbar zu sein, wenn es einem gut geht, wenn man gesund ist. Wenn du heute Morgen das Glück hattest, gesund aufzuwachen, dann nimm dir einen Moment Zeit, um dankbar zu sein. Das könnte man sich eigentlich irgendwo morgens an den Spiegel hinheften, dass man die Dankbarkeit tatsächlich auch sagt. Ein anderer schreibt: Der Gesunde weiß gar nicht, wie reich er ist. Ein Reichtum, die Gesundheit. Oder einer schreibt: Gesunde Menschen haben viele Wünsche, Kranke dagegen meist nur einen. Fand ich auch interessant, die Wünsche, die man, wenn man gesund ist, so ganz viele Wünsche hat, offensichtlich sich ganz viel wünschen kann und dann, wenn man krank wird, dann reduziert sich das ganz schnell auf einen ganz wesentlichen Wunsch. Ich habe noch ein paar Sprüche, eins von Ludwig Börne, ein Zitat, der sagt: Es gibt 1000 Krankheiten, aber es gibt nur eine Gesundheit. Stimmt irgendwie, gell? Ist die Frage, was Gesundheit dann ist, gell? Gesund zu sein, schreibt einer, ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Es ist eben nicht nur, dass man nicht krank ist, sondern gesund zu sein, was heißt das eigentlich, muss man sich mal überlegen. Wann bin ich denn eigentlich gesund? Voltaire hat mal gesagt, da es sehr förderlich für die Gesundheit sein soll, glücklich zu sein, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Wenn es so einfach ginge, gell? Glück als Medikament, das ist vielleicht ein bisschen leicht gedacht. Oder eins, was mir auch in den Blick geschossen ist, ein Zitat von einem Herrn Uhlenbruck, der hat gesagt: Es gibt Menschen, die arbeiten krankhaft an ihrer Gesundheit. Da muss man erst mal drüber nachdenken. Krankhaft an der Gesundheit arbeiten. Wie das dann aussieht, dass man sich da vielleicht fast verkrampfen kann, fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Und ein letztes, das ist mir einfach irgendwie in den Blick gestoßen: Salat mag ja gesund sein, schreibt da einer. Trotzdem sagen wir ausgerechnet bei den Missgeschicken im Leben, da haben wir den Salat und nicht, da haben wir das Steak. Also was gesund ist und was ungesund ist, da gehen die Meinungen manchmal auseinander. Wir werden uns gleich ein bisschen mehr Gedanken machen, auch was Gott mit der Gesundheit zu tun hat, was Jesus als Arzt, wie er als Arzt uns begegnet. Ich weiß noch, wie schmeichelhaft es damals war, als ich in der Klinik gearbeitet habe und die Leute manchmal zu mir gesagt haben: Herr Doktor. Dabei war ich gar kein Doktor. Ich war nur Zivildienstleistender damals in der Klinik, aber manchmal täuscht es halt, wenn man auch so weiße Klamotten anhat oder im OP einen blauen Kittel, dann sieht es halt so aus, als wäre man ein Doktor. Das war manchmal schmeichelhaft, allerdings ist es dann relativ schnell verflogen, wenn ich gesagt habe, dass ich nur Zivi bin, dann war die Begeisterung dann schnell wieder gewichen, weil man dann doch lieber den richtigen Doktor gehabt hätte oder mit dem richtigen Doktor sich unterhalten hat. Einer, der ein Hochschulstudium hat und sich auskennt. Auch er hat kein Hochschulstudium gehabt. Er hat keinen Abschluss in Medizin gehabt, er hat keinen Numerus Clausus erreichen müssen, er hat nie promoviert, er hat nicht mal eine Ausbildung als Pfleger oder Sanitäter oder medizinisch-technischer Assistent gehabt. Und trotzdem sagen die Leute zu ihm: Arzt. Arzt, hilf dir selbst, sagen sie zu Jesus. Ein Sprichwort, mit dem sie ein bisschen spöttisch über Jesus sprechen. Arzt, hilf dir selbst. Sie haben ihn ganz bewusst Arzt genannt. Sie haben gehört von vielen Menschen, die wegen ihm gesund geworden sind, die er gesund gemacht hat. Menschen mit Behinderungen, denen ihre Einschränkungen auf einmal weggenommen worden sind. Menschen mit Krankheiten, die gesund geworden sind. Sie sind zu ihm geströmt damals, weil er genau das getan hat. Weil da auf einmal einer war, der Hoffnung gemacht hat, der gesund gemacht hat, der auch dann noch helfen konnte, als eigentlich keine Hilfe mehr in Aussicht stand. Jesus als Arzt. Das war das Charakteristikum, mit dem er am Anfang bekannt war. Jesus war nicht nur ein großer Redner und nicht nur ein bekannter Rabbi, sondern am Anfang hat sich vor allem rumgesprochen in der Gegend von Kapernaum, dass er geheilt hat, dass er Wunder getan hat. Das war's, was man sich erzählt hat. Dass da einer ist, der nicht unterscheidet in die, die würdig sind oder unwürdig sind, die, die rein sind oder unrein sind, Kassenpatienten oder Privatpatienten. Er hat einfach jeden, der zu ihm gekommen ist, angesehen und heil gemacht. Das hat sich rumgesprochen. Da ist einer, der wie ein Arzt ist. Und vielleicht hatten die, die ihn so bezeichnet haben, auch im Hinterkopf, dass im Alten Testament Gott selber mal gesagt hat: Ich bin der Herr, dein Arzt. Das steht im zweiten Buch Mose. Da sagt Gott: Ich bin der Herr, dein Arzt. Selber bezeichnet sich Gott als Arzt. Und dieses Label wird jetzt Jesus mitgegeben. Das, dass Jesus als Arzt auftritt, das führt sich dann in der Kirchengeschichte weiter als unter dem Begriff Christus Medicus. Das ist die Bezeichnung für alles, wo Jesus wie ein Arzt gewirkt hat. Und das ist ja auch heute noch so. Nicht erst, wenn medizinische Kenntnisse an ihre Grenzen kommen, bittet man Jesus um seine Hilfe als Arzt, sondern auch sonst. Von vielen Krankenbetten aus werden Gebete gesprochen. Von Krankenzimmern zu Hause werden Gebete zu Gott gesprochen. Auch wenn man in Behandlung ist und sogar wenn es ganz gut aussehen kann, betet man trotzdem zu Gott, zu Jesus, dass er einem hilft, dass er Gesundheit schenkt. Jesus als Arzt ist auch für uns eigentlich wie jemand, der ganz nah ist. Zumindest dann, wenn man krank wird. Dann braucht man oder bittet man Jesus als Arzt. Wenn Jesus Arzt ist, dann steckt da drin aber weit mehr als das, dass er Kranke zurückführt in den Zustand der Gesundheit. Genauso wie Ärzte nicht nur kurieren, nicht nur therapieren, nicht nur Methoden und Medikamente ausprobieren. Bei Ärzten passiert auch viel mehr als das. Es gibt mehr als den Zustand ohne Symptome, ohne Schmerzen. Und deshalb schauen wir jetzt ein bisschen genauer auf das, was Jesus als Arzt eigentlich ist. Wir tun das in drei Punkten, die wir genau betrachten. Zunächst sage ich was zu der Nähe, die Jesus schenkt. Dann sagt der Adress was zum Thema Gemeinschaft. Das hängt nämlich auch ganz direkt mit der Gesundheit zusammen. Und zum Schluss geht es noch um das Heil, eine Perspektive, die noch weitergeht. Kranke Menschen soll man meiden. Man schützt sich besser selber davor, krank zu werden, wenn man Kranken aus dem Weg geht. Abstand halten zu Menschen mit Symptomen. Das ist uns in den letzten beiden Jahren wie eingeimpft worden, dass das die goldene Regel ist, mit Kranken umzugehen. Distanz als Schutz, Nähe als Gefahr. Ob es 1,5 Meter sind oder ob es eine Maske ist, die man als Barriere aufbaut zwischen sich und anderen oder ob es Quarantäneregelungen sind, Absonderungen von denen, die krank sind, um selber gesund zu bleiben. Wir haben alle ein bisschen eine Ahnung davon bekommen, wie man mit Kranken eigentlich schon seit Jahrhunderten vorher umgegangen ist. Da war es nämlich oft so, dass man sich abgesondert hat. Ich kann mich erinnern, ich war mal eine Zeit lang in Indien und da habe ich in Agra, in der Stadt Agra, eine Siedlung besucht, die war außerhalb der Stadt Agra aufgebaut. Es war wie ein extra Dorf, nur für die Kranken, für die Leprakranken. Dort hat man die Leprakranken hingebracht und dort waren nur diese Leprakranken und alle anderen sind da nicht reingegangen. Mit eigener Mauer drumherum, mit Stadttor und so weiter. Abgesondert von den Gesunden. Und wenn wir in die biblische Zeit schauen, dann war es da auch so. Da hat man die Kranken ausgesondert. Abgesondert. Die durften nicht in den Tempel zum Beten. Sie waren unrein. Sie durften nicht in die Gemeinschaft. Manche hat man aufgrund ihrer Krankheit aus der Stadt verwiesen. Und wenn sie Aussatz hatten, dann mussten sie das sogar selber sagen. Sie mussten das vor sich hertragen. Sie mussten rufen, Aussatz, um andere zu warnen, dass man ihnen aus dem Weg gehen kann, dass man auf Distanz gehen kann. Krank sein, das bedeutet damals wie heute oft Distanz, Abstand, Absonderung. Und vielleicht haben Sie das selber auch schon mal erlebt, als Sie krank waren, wie man sich von Ihnen abgesondert hat, wie man wieder auf einmal Distanzen gewachsen sind oder wie einem Menschen, die eigentlich einem nahe waren, auf einmal fern geworden sind. Vielleicht auch ganz persönlich, dass man nicht mehr wusste, wie man miteinander umgeht oder wie nah man sich kommen darf oder dass man ja, sich auch nicht aufdringen will, weil man gar nicht weiß, wie nah der andere das haben möchte. Oder dass man ans Bett gefesselt ist und schon allein dadurch distanziert ist von anderen. Und jetzt kommt Jesus und geht trotzdem, dass Nähe eine Gefahr ist, auf Menschen zu. Ich finde, diese Nähe, die er wagt, die Nähe, die er eingeht, das ist was ganz Wertvolles, das Jesus macht. Oft lesen wir in den Berichten von den Heilungen, dass er die Kranken zu sich bringen lässt oder dass er selber hingeht. Manchmal berührt er sie sogar. Er schenkt Zuwendung, er schenkt Aufmerksamkeit und er schenkt auch ganz direkt Nähe. Er sieht sie in ihrem Leiden und er lässt sie spüren, dass er da ist. Er lässt sich nicht abhalten, ganz nahe zu ihnen zu kommen. Ich denke mir, dass manche, die mit Jesus unterwegs waren, die waren wahrscheinlich geschockt, wie er mit kranken oder unreinen Menschen umgegangen ist damals. Wie nahe er ihnen gekommen ist. Vielleicht haben sie ihm auch gesagt, schütz dich doch selber, ja? Du musst aus dem Weg gehen. Und trotzdem schenkt Jesus erstmal Nähe. Noch bevor irgendwas passiert, noch bevor irgendwelche Heilung stattfindet, gibt er diese Nähe. Weil es wichtig ist. Gerade dann, wenn man krank ist, ist Nähe, manchmal auch Berührung, umso intensiver. Das schenkt er als allererstes. In manchen Leideszeiten weiß ich wohl, dass man da auch klagt, ich habe Gott aus der Nähe verloren. Gott ist mir irgendwie fern geworden in dieser Zeit. Und ich frage mich immer, wie das sein kann. Vielleicht ist es wirklich so, dass man sagt, ja, wenn Gott nur dann nah ist, wenn ich gesund werde oder wenn sich bei mir was tut, dann ist er natürlich fern in einer Krankheitszeit. Aber Gott ist nicht nur da, wenn es einem besser geht oder wenn er kuriert. Gerade die Begegnungen in der Bibel zeigen uns, dass Jesus schon vorher, bevor sich irgendwas ändert am Zustand, nahe ist. Ich bin überzeugt, wenn man das zulässt, dass Gott nahe sein kann, auch dann, wenn es einem selber nicht gut geht, dann wird man gerade in diesen Zeiten der Krankheit ihn vielleicht noch mal viel intensiver und viel näher erleben als sonst, wenn man gesund ist und wenn man gar nicht darauf achtet, wenn man mit anderen beschäftigt ist. Krankheitszeiten können eine Zeit sein, wo Gott einem näher kommt als sonst. Ich möchte es heute einfach auch zusagen, allen, die krank sind, dass Gott ihnen nahe ist, gerade in dieser Zeit. Auch dann, wenn du ansteckend bist und wenn dir die anderen aus dem Weg gehen, dann ist das vielleicht besonders wertvoll in dieser Zeit. Dann beginnt nämlich dort schon Heilung, wo Gott in deine Nähe darf. Indem, dass Jesus Nähe sucht, dass er Nähe wagt, dass er dich in seine Nähe ruft. Und das finde ich gerade in unserer Zeit so wahnsinnig wichtig, da wo wir in den Begegnungen erstmal die Gefahr wittern, wo wir auf Nähe und Berührung gelernt haben zu verzichten, da wo die Distanz ganz schnell das Gefühl mit sich bringt, dass man alleine und auf sich gestellt ist, daran leiden Menschen ja auch. Nicht nur an körperlichen Symptomen. Und dummerweise kommt meistens beides zusammen. Wenn man krank ist, kommen die Symptome dazu und die Distanz. Das macht ja noch mehr allein, als man dann sowieso schon ist. So sinnvoll Distanz in einer Pandemie ist, und es ist absolut sinnvoll, darauf zu achten, aber auf Dauer ist Distanz und wenn Begegnungen nur als Gefahr gesehen werden, eigentlich ungesund. Das tut uns nicht gut, wenn wir auf Dauer uns voneinander distanzieren, vereinzeln. Und ich hoffe, dass wir das als Gesellschaft auch wieder lernen, dass wir wieder Nähe wagen. Vielleicht wird es tatsächlich ein Wagnis, Nähe wieder einzugehen, Nähe zu suchen. Wir haben in Jesus einen, der Arzt ist und der uns darin vorangeht, der uns zeigt, dass Gesundheit nicht erst dort beginnt, wo Krankheit verschwindet, sondern schon dort, wo man Nähe wagt. Übrigens, auch wenn man gesund ist, ist man froh, wenn man einen Arzt in der Nähe weiß. Ja, also selbst, man muss dazu gar nicht krank sein, wenn man weiß, wir sind hier so gesegnet in Hohenstein, dass wir Ärzte in der Nähe wissen. Viele, die woanders wohnen, die beneiden uns wahrscheinlich darum, weil es nah ist, einen Arzt in der Nähe zu haben. Das tut schon gut, wenn man gesund ist, wenn man vielleicht gar nicht braucht. Trotzdem ist er in der Nähe, in unmittelbarer Nähe, nicht irgendwo weit weg. Das beruhigt einem, das nimmt einem Sorgen schon im Vorhinein, weil man dann weiß, dass man nicht allein einer Krankheit ausgesetzt sein wird, wenn sie einen einholt. Die Nähe des Arztes, die schützt vor genau dem, vor der Angst, allein zu sein. Und das hängt auch mit dem zweiten Aspekt zusammen, den Jesus als Arzt zeigt: Gesundheit und Gemeinschaft.
Ja, ich möchte den Blick auf die soziale Dimension richten. Pfarrer Magenthaler hat schon vieles angerissen, was soziale Aspekte sind. Die soziale Dimension, Gemeinschaft untereinander, Beziehung untereinander. Und ich habe mir bei der Vorbereitung das Fach zugemutet und habe gemerkt, das ist ein Riesenfass. Sozialtheologie, beheimatet bei den Sozialwissenschaften der Diakonie oder bei der Caritas. Sozialtheologie, und wenn man diesen Begriff aufdröselt, dann kommt man auf den Punkt, dass unser ganzes Leben davon erfasst ist. Ich will vielleicht ein Beispiel geben. Technik hat ja eine soziale Dimension. Meine Mutter, verstorben vor 10 Jahren, die hat die Revolution des Rollators mitgemacht. Zuerst hat sie den Rollator abgelehnt und hat dann gemerkt, hoppla, das ist ja ein wunderbares Gerät, ich kann mich im Ort bewegen, ich kann den Rollator als Sitzplatz benutzen, ich kann ihn sogar zum Transport von Holz von der Garage Stück für Stück in meine Küche benutzen. Der Rollator vor 30, 40 Jahren völlig undenkbar, also ein technisches Beispiel, wie der Rollator in unser Sozialwesen Einzug gehalten hat. Ich denke nur an die Technik der Medizin. Ich bin ja jetzt kein Mediziner und kein Fachmann. Ich sage es einfach, ganz einfach mit einfachen Worten. Der Weg von den Röntgenstrahlen zur Röhre hin, die Röhre mit all ihren Dimensionen, was heute möglich ist, in den menschlichen Körper zu blicken, oder auch die Hilfsmittel in der Chirurgie und so weiter. Die soziale Dimension der Technik, der Medizin und so weiter, auch in der Pflege. Auch in der Pflege gibt es Fortschritte, Änderungen und so weiter und so fort. All dies spielt als soziale Dimension bei Krankheit eine Rolle. Blicken wir nochmal auf Jesus, der ja in der Antike gelebt hat. Die soziale Dimension von Krankheit bedeutete Ausschluss, Verlust von Ehre, gar Schande, wenn man krank war, Verlust von Rechten zur Zeit der Antike, zur Zeit Jesu. Und Jesus war ja kein Revolutionär. Pfarrer Mergenthaler hat es ja betont. Jesus hat sich nicht der Gesundheit wegen auf den Weg gemacht, sondern er hat die andere Dimension in den Blick genommen. Gesundheit ist das eine, Heilsein ist das andere. Heilsein ist mehr. Ich kann krank sein und kann aber auch heil sein. Ich kann das, was auf mich zugekommen ist, versuchen anzunehmen. Ich durfte das in der Klinikseelsorge in der Steinenberg-Klinik lernen, Menschen zu begleiten als Diakon, als Seelsorger, dann zu spüren, tragen muss es immer mein Gegenüber. Ich kann versuchen, ein Stück des Wegs mitzugehen, zu begleiten, versuchen zu trösten, versuchen Worte zu finden. Manchmal kann man sogar im Schweigen viel mehr erzählen, als mit Worten zu sagen. Heilsein ist die Dimension, in der Jesus unterwegs war, den Menschen ganzheitlich in den Blick zu nehmen. Und er hat sich gegen das Establishment damals sozusagen aufgelehnt, weil er ja Aussätzige berührt hat. Das war ja undenkbar. Das war im Markus-Evangelium. Er hat ihn berührt. Oder die anderen 10 Aussätzigen, die ihm begegnet sind im Lukas-Evangelium, Lukas 17, da ist etwas in der Nähe geblieben. Dennoch hat er ihnen Zuwendung, Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn wir noch einmal in die Geschichte schauen, dann gibt es ja den Hippokrates-Eid. Längst vor Jesu Geburt, etwa 350 vor Christi Geburt. Ein ethischer Eid, der sich bis heute in der Ärzteschaft hält. Die Ärzte, die dem Hippokrates-Eid verpflichtet sind, sich verpflichtet fühlen, diesen Eid schwören. Denken wir an die unselige Zeit in der Nazi-Herrschaft, Unrechtssystem, wo Ärzte sich über diesen Eid gedankenlos hinweggesetzt haben. Denken wir an die Entwicklung. Es gibt das erste Hospital, so etwa im 4. Jahrhundert. Hospital kommt vom lateinischen Begriff Gastfreundschaft. Es waren die Altenheime, die Pilgerheime, aus denen sich heraus über die Jahrhunderte hinweg dann die Hospitäler und die heutigen Krankenhäuser entwickelt haben. Und denken wir auch an Menschen außer Jesus, die sich den Armen, den Bedürftigen zugewandt haben. Ein ganz bekanntes Beispiel in der Zuwendung an einen Bettler, an einen Bedürftigen. Wir wissen ja nicht, ob er jetzt hungrig, krank oder was auch immer war. Die Legende sagt, er hat gefroren. Und dann gibt es ja auch die Bekannte, die heilige Elisabeth, einst Königin und dann den Armen zugewandt. Und wenn wir in die heutige Zeit hineinblicken, gibt es das Beispiel der Mutter Teresa in Indien. Pfarrer Mergenthaler hat ja vorher von Indien berichtet. Zuwendung an die Bedürftigen, an die Armen, an die Leprakranken. Denken wir auch an das Mittelalter. Es gab die Pesthäuser. Als die Pest wütete, wurden Menschen abgesondert. Und wenn wir in unsere neuere Zeit hineinschauen, da gibt es plötzlich soziale Entwicklungen, die sehr beängstigend waren. Um die Jahrhundertwende, 19. Jahrhundert, gab es Texte zu unwertem Leben. Menschen, die psychisch erkrankt waren, die körperlich behindert waren, wurden plötzlich als unwertes Leben, wurden in die Schublade des unwerten Lebens geschoben. Und das Unrechtssystem, die Nazi-Herrschaft hat es aufgegriffen, diese Schriften, da gehört auch ein Stück Darwin dazu, sie haben es aufgegriffen und pervertiert. Euthanasie war dann die Folge. Euthanasie übersetzt schöner Tod. Schauen wir unsere Nachbarschaft nach Grafenegg in das dortige Dokumentationszentrum. Sie können dort viel, viel sehen. Und wenn wir in das Buch schauen, das ausgelegt ist am Dokumentationszentrum, da werden Sie Namen finden, auch meinen Nachnamen. Da werden Sie Namen finden aus unserer ganzen Gegend. Ein trauriges Kapitel von Ethik, von Ärzten, von politisch Verantwortlichen, die menschliches Leben mit den Füßen getreten haben. Jesus hat sich all dem entgegengestellt. Und nach diesen Fragestellungen aus der Sozialethik, aus der Sozialtheologie, dürfen wir uns fragen, wie gehen wir heute mit Krankheit um? Blicken wir auf die Erfahrungen mit der Pandemie? Es erfasst all unsere Lebensbereiche, gesellschaftspolitische Erfahrungen, medizinische Erfahrungen, soziologische Erfahrungen, schulpolitische Erfahrungen. Unser gesamter Lebensbereich ist davon erfasst. Wir müssen alle zusammen antworten. Darauf finden. Warten wir auf die wissenschaftlichen Auswertungen der Soziologen, der Mediziner und all den Disziplinen an unseren Universitäten. Wir dürfen uns natürlich auch immer wieder hinterfragen, welche gesellschaftspolitische Standortbewertung hat Krankheit heute, insbesondere im Blick auf medizinische Versorgung auf dem Land, in der Stadt. Und dann noch eine weitere Fragestellung. Wo grenzen wir heute Langzeitkranke aus? Wir denken auch in diesem Bereich insbesondere an die Palliativmedizin. Menschen, die dauerhaft unter Schmerzen leiden. Ist die Teilhabe an der Gesellschaft, die Inklusion in all unseren Köpfen angekommen, dass Menschen auch mit Behinderung bei uns teilhaben dürfen, sollen und vor allen Dingen auch müssen, Teil unserer Gesellschaft sind? Denken wir auch an gute Entwicklungen im Bereich der Hospize. Ich habe nachgegoogelt, 1967 ist das erste Hospiz im Vereinigten Königreich entstanden. Heute haben wir den Bau eines Hospizes in Münsingen, Gott sei Dank. Menschen in den letzten Stunden ihres Lebens gut zu begleiten. Krankheit hatte zur Zeit Jesu eine sozial-theologische Dimension und hat sie auch heute noch. Es liegt an der Balance aller Beteiligten unserer gesamten Gesellschaft.
Es gibt eine biblische Heilungsgeschichte, die gefällt mir besonders gut. In der Apostelgeschichte steht die, da wird einer gesund und dann wird erzählt, dass er in den Tempel geht, weil er jetzt endlich ja wieder dazugehört und wieder rein darf. Und dort springt er rum und tanzt. Und also der war an den Füßen, war ein Gelähmter. Und der nutzt es jetzt richtig aus, dass er wieder laufen und springen und tanzen kann und freut sich da in der Gemeinschaft. Ich finde, genau so sollte man eigentlich dankbar sein, wenn Jesus gesund macht. Wenn ich Menschen besuche, ich besuche ab 80, komme ich ja fröhlich in die Häuser und frage dann manchmal, was wünschen sie sich eigentlich so für die kommenden Jahre oder fürs nächste Jahr? Und ganz oft ist die Top-Antwort, gesund bleiben. Hauptsache gesund. Und das ist natürlich klar, das ist richtig und das verstehe ich. Und manchmal denke ich mir, aber es gibt noch ein bisschen mehr. Man könnte sich noch ein bisschen mehr wünschen. Nämlich, Jesus schenkt uns nämlich nicht noch mehr als Gesundheit körperlicherseits, sondern er schenkt uns auch noch ein Heil, wie es Herr Dress gerade schon angedeutet hat. Wenn Jesus gesund macht, macht er nicht nur körperlich gesund, sondern oft auch heil. Und in den biblischen Geschichten steht es nebeneinander. Oft ist es sogar so, dass er den Menschen, die er heilt, zuerst die Sünden vergibt, zuerst das Heil zuspricht und dann quasi als Zeichen für die anderen, dass er das wirklich kann, dass es nicht nur ein Spruch ist, dass es wirklich wirksam ist, heilt er auch noch den körperlich. Passiert ganz oft bei dem Gelähmten zum Beispiel, spricht er erstmal die Sündenvergebung zu. Das ist das Provokative, aber das ist auch das Wertvolle. Und gerade wenn man krank ist und eine Krankheit hat, die nicht mehr kuriert werden kann, die nur noch palliativ behandelt werden kann oder die, wenn man im Hospiz ist und auf sein Ende zugeht, dann finde ich diesen Aspekt unheimlich wichtig, zu wissen, Jesus gibt noch mehr als nur die körperliche Gesundheit. Er macht heil. Es gibt eine Erzählung da, wird Jesus kritisiert dafür, dass er sich mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch sitzt, ja, mit denen, die eigentlich sonst ausgestoßen werden, mit denen lebt er Gemeinschaft. Und dann sagt er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Dann nimmt er dieses Bild auf, sich selber als Arzt zu sehen. Und da sind aber die Kranken die Sünder, nicht nur die körperlich gebrechlich sind. Für sie ist er der Arzt und der Heiler. Diejenigen, die meinen, ihn nicht zu brauchen, die sich in dem Sinne für gesund halten, für heil halten, die werden ihn nicht um Hilfe bitten. Aber die, die erkennen, dass sie ihn brauchen, auch weil sie Sünder sind, die werden das Heil bekommen. Und deshalb finde ich das so wertvoll, dass wir in Jesus einen Arzt haben, dessen Kompetenz weit über dieses Leben hinausreicht, der auch von Sünde und Schuld kurieren kann, der davon befreit, oft ewig abgesondert zu sein, sondern der uns in eine ewige Gemeinschaft mit Gott bringen kann. Das ist Heil, das Heil, das Jesus verspricht. Und da liegen die Heilungschancen, wenn wir zu ihm kommen, bei 100%. Verlieren wir das nicht aus dem Blick. wenn wir Jesus als Arzt, als Heiler betrachten. Verlieren wir das nicht aus dem Blick, wenn wir selber Leiden tragen müssen. Verlieren wir es aber auch nicht aus dem Blick, wenn wir gesund sind und wenn es uns eigentlich gut geht, dass wir den Heiler an unserer Seite haben. Am Schluss noch ein Aspekt, der uns aufgefallen ist, als wir die Krankheitsgeschichten oder die Heilungsgeschichten angeschaut haben. Denn ganz oft heißt es am Ende, geh hin. Als die Menschen gesund geworden sind, heißt es dann, geh hin.
Steh auf, geh hin. Worte Jesu. Jesus fordert die Menschen auf, denen er begegnet ist, nachdem er sie in den Blick genommen hat, er ihnen ja, die Schuld vergeben hat, ihnen ja, die Dimension der Heilung eröffnet hat. Er fordert sie auf, den Blick nach vorne zu richten. So nach dem Motto, lass den Kopf nicht hängen. Nimm dich selber in den Griff, geh deines Wegs. Das heißt also, selber aktiv zu werden, seine Freiheit selber wieder in den Blick zu nehmen, seine Freiheit wieder ein Stück weit zurückzuerobern. Sie haben sicherlich alle schon eine Krankheit hinter sich. Wenn man wieder sich frei bewegen kann, frei durchatmen kann, frei sich bewegen kann. Wir haben es aus der Pandemie gelernt, wenn wir in unseren Grundrechten eingeschränkt sind, wie das plötzlich, was das mit uns macht, wenn man sich nicht mehr frei bewegen kann. Jesus hat die Menschen in die Freiheit entlassen, in die eigene Verantwortung hinein, selbst etwas zu unternehmen, selber auf die eigene Gesundheit zu schauen. Aus seinem Gebot heraus, das er uns allen gegeben hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sich selbst mögen, sich selber in die Hand nehmen, auf sich selber schauen, mit sich selber gut umgehen, sich selber auch etwas Gutes zu tun. Wenn das gelingt, dann kann man ganz unvoreingenommen auf die andere, auf den anderen zugehen. Ein Ruf in die Eigenständigkeit, in die eigene Verantwortung. Auch das Vertrauen in sich selber hinein wieder, das eigene Vertrauen zu finden, das Vertrauen aus sich heraus, ja, selber bilden lassen. Und vor allen Dingen, wir dürfen und wir können Jesus vertrauen, dass er auch mit uns auf unserem Weg ist. Und so ist ein Rückkehr in den Alltag, eine Rückkehr im Familienkreis, eine Rückkehr in der Gesellschaft, eine Rückkehr am Arbeitsplatz, eine Rückkehr war auch immer wieder möglich und sehr wertvoll. Wenn jemand ernsthaft krank war oder ernsthaft krank ist, freut er sich, wenn er wieder teilhaben kann. Wie freuen wir uns, wenn wir besucht werden? Wie freuen sich Kranke, wenn sie in der Klinik besucht werden können? Das uns ja in der Pandemie jetzt auch stückweise wirklich sehr schwer gemacht worden war, auch aus berechtigten Gründen. Aber dennoch haben wir gespürt, dass das was mit uns macht, wenn wir Kranke, ja sogar Sterbende, nicht begleiten können. Sterbebegleitung am Telefon, das war ein Notfalleinsatz von mir, Notfallseelsorge, Sterbebegleitung von Angehörigen am Telefon, weil ich wegen Corona nicht ausrücken konnte, nicht durfte. Wenn wir auf Jesus schauen, er ist trotzdem ausgerückt und das beschäftigt mich bis heute noch, dieser Einsatz. Schauen wir auf die Caritas, auf die Diakonie. Sie sind ja bereits eigentlich hinterlegt in unserer Heiligen Schrift, in der Bibel. Schauen wir auf den barmherzigen Samariter. Einer hat geholfen. Und vor allen Dingen, er hat dem Wirt am nächsten Morgen 2 Denare gegeben. Sorge für ihn. Schau nach ihm. Die Grundlage für Caritas und Diakonie. Und wenn du noch mehr brauchst, ich werde es dir geben, wenn du zurückkommst. Grundlage für Diakonie, für diakonisches Wirken, für einander Dasein, für meinen Nächsten, für meine Nächste. Das ist Jesu Blick.
Amen.